Und ich möchte den Predigtext lesen aus Römer 6, 1 bis 5. Und wenn ihr die Bibel dabei habt, ich euch bitten, nehmt die Bibel hervor. Schlagt auf Römer 6, Vers 1 bis 5. Römer 6. Da steht: Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Römer 6 folgte direkt an Römer 5. Und in Römer 5 hat Paulus ausgeführt, wie unglaublich groß, wie unglaublich umfassend Gottes Gnade ist. Nun, was bedeutet denn Gnade? Gnade bedeutet ja eigentlich, dass ich nicht bekomme, was ich verdient hätte, sondern bekomme, was ich nicht verdient habe. Oder wenn wir heute vor dem allmächtigen, allgegenwärtigen, gerechten Richter stehen würden vor Gott und er würde über unser Leben ein Urteil sprechen, dann wäre das einzig angemessene Urteil schuldig, Strafe, weil niemand von uns es schafft, so zu leben, wie es Gott von uns verlangt. Und jetzt sagt uns Paulus in Römer 5, Gott ist gnädig, denn er vergibt uns unsere Schuld, sodass das Urteil nicht mehr schuldig heißt, sondern unschuldig. Keine Strafe. Aber Gott geht noch weiter in seiner Gnade, dass er uns nicht nur vergibt, sondern uns sogar als sein Kind annimmt. Und als Kinder Gottes sind wir Erben. Gott gibt uns nicht einen Lohn, sondern ein Erbe. Das ewige Leben. Wir dürfen ein Kind Gottes sein. Und warum gibt uns Gott diese Gnade? Weil ein anderer bekommen hat, was er nicht verdient hat. Und nicht bekommen hat, was er verdient hätte. Jesus Christus bekam, als er am Kreuz starb, nicht, was er verdient hätte. Denn er hat als einziger Mensch, Gott der Mensch wurde, als einziger Mensch sündlos gelebt, ohne Schuld. Ich sage es jeweils so, ich habe es auch gestern an der Trauung so gepredigt, Jesus hat das Leben gelebt, das wir eigentlich hätten leben müssen, um vor Gott bestehen zu können. Und dann starb Jesus, weil wir eben nicht so leben, wie wir leben müssten, um vor Gott bestehen zu können. Jesus nahm die Strafe auf sich, die ich verdient hätte. Und meine Strafe, die angemessene Strafe für Sünde ist die Todesstrafe. Und das ist das wunderbare Evangelium, das ist Gnade. Gott gibt uns nicht, was wir verdient hätten, sondern gibt uns, was wir nie verdienen könnten. Heute lassen sich 7 Menschen taufen, die damit bezeugen, ich habe Frieden mit Gott. Er hat mir vergeben. Ich darf unschuldig sein, ein Kind Gottes, ein Erbe des ewigen Lebens. Gott ist unglaublich gnädig. Gott vergibt uns alle unsere Schuld. Und wisst ihr, Gott vergibt nicht einfach nur die lässlichen Sünden, die Bagatellsünden, sondern er vergibt jede einzelne Sünde und mag sie noch so groß sein. Und jetzt könnte ja vielleicht der eine oder andere auf den Gedanken kommen, okay, wenn Gott so gnädig ist und er mir alle meine Sünden vergibt, könnte es sich da nicht lohnen, möglichst viel zu sündigen und auch möglichst radikal krass zu sündigen, damit die Gnade von Gott dann umso größer ist? Oder? Sündige so richtig drauf los, damit Gottes Gnade noch größer wird in deinem Leben. Diese Frage hatten vielleicht auch die Römer da. Und Paulus antwortet, Megeneuto, das sei ferne, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich predige immer wieder davon, dass Jesus alles für uns getan hat. Und er uns alles vergibt. Und dass unser einziger, das Einzige, was wir eigentlich tun müssen, ist, wie mit Jesus den Platz tauschen. Er wird an meiner Stelle schuldig, ich an seiner Stelle unschuldig. Das ist Gnade, das ist ein Geschenk. Du musst nichts tun, keine gute Tat, keine Religiosität, kein Werk, nur Geschenk. Und dann manchmal, wenn ich das so predige im Glaubensgrundkurs, werde ich sogar verstanden. Und dann kommt so die Frage, aber Matthias, wenn das stimmt, was du sagst, dann kann ich ja sündigen, wie ich will, ich brauche nur irgendwann mal noch zu bekennen und dann bin ich gerettet. Das ist doch ein Skandal. Und ich sage, jawohl, das ist ein Skandal. Der Skandal der Gnade. Aber wisst ihr, was der wahre Skandal ist? Nicht, dass der andere kurz vor seinem Tod noch gerettet werden kann, sondern der wahre Skandal ist, dass ich gerettet werden kann. Das ist ein Skandal. Ich habe es nicht verdient. Und wenn du jetzt da sitzt und denkst, aber das ist doch ungerecht, dass jemand vor seinem Tod und so, dann hast du das Evangelium noch nicht verstanden. Das Evangelium trifft dich. Du hast es nicht verdient. Und Gottes Gnade ist so groß, dass er uns vergibt. Aber nicht, damit wir weiter sündigen, sondern wir sind ja der Sünde gestorben. Das steht hier. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Bonhoeffer hat einen ganz guten Vergleich gemacht. Er hat mal geschrieben, billige Gnade rechtfertigt die Sünde. Teure Gnade rechtfertigt den Sünder. Wenn Gott uns vergibt, dann sagt er damit nicht, oh, weißt du was, deine Sünde ist einfach nicht so schlimm, kann man gut mal drüber wegschauen. Nein, Gott sagt, deine Sünde ist unglaublich schlimm, dass du all diese Gebote übertreten hast, dass du nicht Gott an erster Stelle hattest, dass du all das Gute wusstest zu tun, aber es nicht getan hast. All das ist Sünde. Das ist unglaublich schlimm für Gott. Gott hasst Sünde, abgrundtief. Sünde ist so schlimm, dass die einzige angemessene Bestrafe für Sünde der Tod am Kreuz ist. Aber jetzt sagt Gott, aber ich liebe dich unglaublich fest. Und darum bin ich bereit, für dich die Strafe auf mich zu nehmen. Nicht, weil die Sünde nicht so schlimm ist. Nein, die Sünde ist schlimm, weil ich dich so sehr liebe. Gnade heißt, Gott vergibt mir die Sünde, er heißt sie nicht gut. Und jetzt schreibt Paulus in Vers 2 und 3, dass wir doch jetzt der Sünde gestorben sind. Gott hat dafür gezahlt in Jesus. Wir sind gestorben und Paulus begründet dieses Sterben mit der Taufe. Und er sagt so wie, liebe Römer, Christen in Rom, erinnert euch doch an eure Taufe, was ist dabei passiert? Für die Bibel ist völlig klar, jeder Gläubige ist ein Getaufter. Es gibt im Neuen Testament keine ungetauften Gläubigen, außer du hängst gerade am Kreuz. Wie der Schächer, dann ist es vielleicht nicht mehr möglich, dass du dich noch taufen kannst. Aber sonst in der Bibel ist völlig klar, und ich habe für die biblische Lehre, da ging es ja auch gerade um Taufe, alle einzelnen Stellen für mich mal nachgeschlagen, wo es in der Apostelgeschichte um die Wassertaufe geht. Und in jeder einzelnen, ausschließlich jeder einzelnen Stelle in der Apostelgeschichte finden wir genau das gleiche Muster. Jemand hat das Evangelium, die gute Botschaft, verkündigt. Dann entstand aufgrund der Predigt, Glaube kommt aus der Predigt, entstand Glaube. Und der Glaube wurde dann sichtbar in der Wassertaufe. Immer diese Reihenfolge. Und weil das immer so war im Neuen Testament, gab es auch im Neuen Testament keine ungetauften Gläubigen. Weil Menschen, die das Evangelium hörten, wo Glaube entstanden ist, haben im Gehorsam auch darauf reagiert, durch ihr Zeugnis der Taufe. Und jetzt sagt Paulus, ihr wisst doch, was passiert ist bei der Taufe, wofür die Taufe steht. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja begraben durch die Taufe in den Tod. Also die Taufe bedeutet, dass es wie ein Begräbnis ist. Taufe ist ein Begräbnis. Mein altes Leben ohne Gott wird begraben. Oder wir wissen alle, man kann nicht unendlich lange unter Wasser bleiben. Da stirbt man. Und so zeigt die Wassertaufe, wie dieser Mensch ist gestorben. Und die Wassertaufe ist ja ein Zeichen für das, was unsichtbar innerlich bei der Geisttaufe passiert ist. Und so zeigt die Wassertaufe, dieser Mensch ist mit Christus gestorben. Er wird jetzt in der Taufe verbunden, eins gemacht mit Christus und das alte Leben ist vorbei. Jetzt ist ja so, unter uns sind Menschen, die haben eine ganz unterschiedliche Geschichte. Manche von uns haben eine krasse Vorher-Nachher-Geschichte. Und vielleicht sitzt jemand unter uns, der sagt, ich bin überhaupt nicht stolz auf das, was früher war. Vielleicht denkst du an dein früheres Leben und du denkst an unglaublich große Diebstähle. Oder du denkst dann daran, wie du jemanden so tief verletzt hast mit Worten, dass die Beziehung bis heute kaputt ist. Oder du denkst an Gebundenheiten, an Drogen oder Gebundenheit in Hass, in Selbstverletzung. Oder vielleicht ist jemand hier, der hat schon abgetrieben. Das ist das Vorher-Nachher-Leben. Und jetzt die Taufe zeigt, all das ist vorbei. Gott hat mir vergeben. Aber manche unter uns, die können nicht auf so eine krasse Geschichte zurückblicken. Ganz behütet aufgewachsen. Und manchmal kommt vielleicht so wie der Gedanke, oh schade, habe ich nicht auch so ein altes Leben wie die anderen, die da auf der Bühne stehen, oder? Ich sage dir, es ist ein Segen, wenn du nicht all das erlebt hast, was andere erlebt haben. Weil das prägt auch, geht auch ganz tief. Es ist ein Segen, wenn man behütet aufwachsen durfte. Aber wenn man ehrlich ist, muss man sagen, egal wie meine Geschichte ist, es gab einen Moment, da war Jesus nicht an erster Stelle in meinem Leben. Und in der Taufe bringe ich nun zum Ausdruck, mein altes Leben ohne Gott, wo Gott nicht die Nummer eins war in meinem Leben, das ist vorbei. Mir sind meine Sünden vergeben. Dann zeigt die Taufe auch die Reinigung an. In der Bibel heißt es, das Blut Jesu Christi reinigt mich von aller Sünde. Und jetzt bei der Wassertaufe umgibt das Wasser mich reinigend. Wir alle, wir waschen uns ja mit Wasser, wir baden, wir duschen, wir reinigen uns mit Wasser. Und so zeigt die Wassertaufe, so wie dieser Täufling nun vom Wasser reinigend umgeben ist, so hat das Blut von Jesus diesen Menschen voll und ganz gereinigt. Die Taufe ist weiter auch ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis zu Jesus Christus. Also man wird getauft. Man kann sich nicht selbst taufen. Das geht nicht. Man wird getauft. Und da ist also immer mindestens eine Person dabei. Jetzt Glaube, der kann ganz, ganz heimlich geschehen, entstehen. Sieht niemand. Aber bei der Taufe wird dieser Glaube, der unsichtbar innerlich ist, nach außen hin bezeugt. Vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und die Taufe, steht da weiter, zeigt auch die Auferstehung. Damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Das Untertauchen zeigt das Begrabenwerden, das Begräbnis. Das Hervorgehobenwerden zeigt die Auferstehung. Ich darf in einem neuen Leben leben. Oder die Täuflinge bezeugen heute, dieses Leben ist eigentlich nicht alles. Es geht noch weiter nach dem Tod. Und so haben wir alle, die wir an Jesus Christus glauben, eine Hoffnung für die Zukunft. Und auch eine Hoffnung aus der Zukunft für heute. Wir dürfen mit erhobenen Häupten durch die Welt gehen. Wir haben eine Hoffnung. Christus kommt wieder und es kommt alles gut. Also die Taufe zeigt das Begräbnis, die Reinigung ist ein Bekenntnis und die Auferstehung